das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche und glaube, dass es deswegen gut ist, euch ein bisschen über meine eigene Geschichte in Bezug auf dieses Werk, den Bhaktira Samhita Sindhu oder den Nektar des Hingabes zu erläutern. Als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, gab es dieses Buch bereits in der englischen Sprache und Srila Prabhupada hatte gesagt, dass es eine Art Gesetzbuch sei für Bhakti. Er schrieb einmal, Personen, die in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein beschäftigt sind, können dieses große Werk ausnutzen, um solide im Krishna-Bewusstsein verankert zu sein. Solide, unerschütterlich im Krishna-Bewusstsein verankert zu werden. Der Bhakti-Rasamrita Sindhu hat mich dann über die Jahre zunächst einmal unglaublich herausgefordert, dass mir zu Anfang nicht ganz klar war, wie er aufgebaut war. Später dann jedoch hat mich dieses Werk immer wieder gerufen. Ihr wisst, dass ich die Angewohnheit habe, im Monat Kartik mich ganz aus dem Predigen zurückzuziehen und einfach nur zu chanten und zu studieren, weil ich der Ansicht bin, es ist wichtig für Prediger, sich fest im Krishna-Bewusstsein zu verankern, sodass sie aus der Tiefe der Verwirklichung sprechen können. Nachdem ich dieses Werk jetzt für mehrere Jahre immer zur Herbstzeit, im Kartik-Monat in Vrindavan studiert habe, so langsam zusammengefügt und ein Gesamtbild gegeben über das, was Srila Prabhupada als die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins bezeichnet. Mit Wissenschaft meint Srila Prabhupada, dass hier ein Vorgang gegeben wird, der uns zu einem spirituellen Ergebnis hinbringt, genau wie bei der Wissenschaft, die bestimmte sagen wir mal, Experimente angeben, durch die man ein bestimmtes Ergebnis erzielt. So kann man auch, wenn man die Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins ausübt, zur Gottesverwirklichung kommen. Und nun, nachdem ich das für längere Zeit studiert habe, stelle ich mich das erste Mal vor ein Publikum hin und möchte gerne meine kleine Verwirklichung oder große oder größeren Verwirklichungen, wir werden sehen, mit euch allen teilen, indem ich ein Textstudium mache. Ihr wisst, dass ich schon viele Seminare gegeben habe, wo ich verschiedene neue Seminarstechniken angewandt habe, wo mit Videos und Dias und Fantasiereisen und allen möglichen Lernmethoden uns dem spirituellen Wissen genähert haben. Zum Beispiel mein Sterbeseminar, das auf mit diesen Mitteln ging, war ein solches Seminar. Und bei diesem Seminar habe ich mir einfach gedacht, dass ich mal verzichte auf diese äußeren Dinge, die das Lernen natürlich etwas einfacher machen, und mit euch ein Textstudium mache. Wir werden Texte durchlesen, wir werden sie ein bisschen analysieren, ich werde euch Fragen stellen, wir werden in das Thema hineingehen. Wir haben auch ein paar Gruppenarbeiten vor und so weiter. Im Großen und Ganzen jedoch werden wir versuchen, einen heiligen Text zu erarbeiten und zu entschlüsseln. Ich möchte euch alle vorher, bevor ich anfange, bitten, mit mir zusammen uns als eine Art Reisegruppe zu verstehen, die gemeinsam in diesen Text hineingehen. So ein Seminar hatte neben dem, was vermittelt wird, einen unglaublichen Vorteil, den es eben nicht gibt, wenn man Videos anschaut, obwohl. Der Vorteil ist, dass wir mit lebenden Personen zusammenkommen, die alle ein Stück weit schon in ihrer spirituellen Entwicklung sind, die bestimmte Verwirklichungen haben und mit denen wir sprechen können, mit denen wir uns austauschen können. So haben wir auch bei diesem Seminar dann ausreichend viel Zeit gelassen, um Gemeinschaft zu pflegen und auch um in den Winter spazieren zu gehen, wenn man will. Also, gut, das vorab. Ich möchte jetzt ganz kurz in einen Vorspann hineingehen, einen Vorspann zu dem Buch und dann die glücksverheißenden Invokationen mit euch chanten. Dieses Buch, der Bhakti Rasamrita, hatte eine interessante Geschichte. Und zwar fing sie an im 15. Jahrhundert, als Chaitanya Mahaprabhu die Inkarnation Gottes für dieses Zeitalter erschien. Und Chaitanya Mahaprabhu hat nicht viel Literatur verfasst, sondern hauptsächlich die heiligen Namen des Herrn gechantet und auf diese Art und Weise Liebe zu Gott verbreitet. Wer in seinen Kirtans gegenwärtig war, wurde von dieser elektrischen Bhakti des Herrn, die sich von ihm aus als den machtvollen Bhakti-Generator, kann man sagen, erfasst und nachhaltig transformiert. Die Biografen von Lord Chaitanya sagen, dass wenn Lord Chaitanya irgendwo erschien, dann sang er die heiligen Namen und Freude strömt zusammen wie Bienen, die zum Honig kommen, und wurden einfach dadurch, dass sie ihm zuhörten, von dieser Liebe zu Gott erfasst. Sie stiegen also in ihrer Begegnung gleichsam in einen Lift hinein und wurden von der Ebene, auf der sie sich befanden, nämlich bedingte Seelen, die Krishna vergessen hatten, gewaltsam oder kraftvoll hochgebracht auf die Ebene, wo sie von den höchsten Stufen der Liebe erfasst wurden. Chaitanya Mahaprabhu hat also, wenn man so will, auf ganz und gar spirituelle Erleuchtungsart und Weise gewirkt. Er hat aber seinen Schülern, vornehmlich Rupa und Sanatan Goswami, die schwierige Aufgabe gegeben, aus dem gesamten Schriftwerk der Vedas, und das sind sehr, sehr viele Werke, seine Bhakti-Lehre systematisch zusammenzufassen und zu präsentieren. Wie er das machte, war folgendermaßen. Ich möchte es mal ganz in Bezug auf dieses Werk sagen. Er traf sich mit Rupa Goswami, später dann auch mit Sanatan Goswami, am Ufer der Ganga, in Dashashvamedha Ghat in Prayag, so heißt es, und sagte ihm, er würde ihm jetzt in mehreren Tagen die gesamte Wissenschaft des Bhakti verkünden. Und so traf er sich täglich mit Rupa Goswami, der das aufnahm, was der Herr ihm sagte. Und zum Schluss sagte Chaitanya Mahaprabhu, so, jetzt hast du von mir gehört. Jetzt möchte ich, dass du das in ein Werk schreibst. Und Rupa Goswami war von diesen unglaublichen spirituellen Themen total erfasst. Aber es mangelte ihm noch an etwas, was uns auch immer wieder mangelt, nämlich die praktische Verwirklichung. Was er tat, ist, er sagte, du hast mir jetzt alles erklärt, bitte mach, dass ich diese Themen auch verwirklichen kann. Er sagte auch mir das Wort, bitte stelle deine Lotusfüße auf mein Haupt. Und er machte seine Irrtum, Lord Chaitanya nahm seine Lotusfüße. Und durch die Berührung mit dem Herrn wurden diese Themen eben von der rein theoretischen Ebene auf die Ebene der praktischen Verwirklichung hingebracht. Aus dieser Verwirklichung heraus schrieb dann Rupa Goswami dieses großartige Werk, von dem Srila Prabhupada eine Zusammenfassung im Deutschen gegeben hat, auf dem Nektar der Hingabe, sein Buch, was jetzt vergriffen ist. Auch ich habe keins mehr gehabt in Deutsch und musste mir das ausleihen. Aber man kann sich Fotokopien machen. Und in Englisch gibt es das noch, The Nectar of Devotion. So, der Originaltitel des Buches weist uns gleichzeitig auf die Hauptthemen drauf. Das ist Bhakti, Ra, Sam, was versteht ihr eigentlich unter Bhakti? Ich glaube, es ist gut, wenn wir das, den Titel mal durchgehen. Ja.
Die lebensgemäße Tätigkeit der Seele, Krishna von Dienstleistung.
Die ewige, wesensgemäße Tätigkeit der Seele, Krishna in liebevollen Dienst darzubringen. Was hattest du gesagt? Liebevollen Dienst? Oder?
Ja,
man sagt auch hingebungsvollen Dienst. In der Bhakti geht es um Hingabe, die sich in praktischen Tätigkeiten äußert, oder auch um Liebe. Liebe ist wohl der Begriff in der materiellen Welt, der am meisten geschändelt ist und am meisten missverstanden ist. Prabhupada sagt, dass Liebe das ist, was im Herzen von uns jedem gegenwärtig ist und immer nach Erfüllung sucht. Zuerst liebt ein Kind seine Eltern, dann seine Brüder und Schwestern, dann wächst es auf und liebt Familie, Gesellschaft, das Land und schließlich die gesamte menschliche Gesellschaft. Aber diese Liebe, die sich von uns ausweitet, findet keine Zufriedenheit in der materiellen Welt. Der Nektar der Hingabe lehrt uns, so sagt Srila Prabhupada, wie man diese Liebe auf Krishna richten kann und auf diese Art und Weise völlig zufriedenstellen kann. Prabhupada gibt das Beispiel, dass sich die Neigung zu lieben in der materiellen Welt ausdehnt und nach einem Gegenüber sucht, der diese Liebe auch in würdiger Art und Weise erwidern kann, als wir hierher nach Schloss Weiß, Schloss Schöner heißt es jetzt, hinreisten, sahen wir in der Nacht so ein Laser, du magst dich noch erinnern, der kam von einem Möbelgeschäft aus und tastete sich durch die Dunkelheit hindurch in den weiten Raum, er spiegelte sich in einem Wolkenwiederglanz. Das ist auch mit unserer Eigenschaft zu lieben. Sie tasten sich zaghaft vorwärts. Sie richtet sich vielleicht auf, sagen wir mal, eine andere Person. Aber wie wir es gerade heute erfahren, ich glaube, wir haben immer in jedem Seminar haben wir ein paar blutende Herzen, die sich getrennt haben oder trennen wollen, aber nicht können, aufgrund von familiären Gegebenheiten. Es ist so, dass in dieser materiellen Welt diese Neigung zu lieben einfach nicht den vollkommenen Erwiderungspunkt findet. Der Nektar der Hingabe lehrt uns, wie wir diese Liebe, die in uns gegenwärtig ist, die verwunden und verschunden sehr oft ist, durch Enttäuschung in dieser Welt, auf den richten können, der diese Liebe in vollkommener Weise erwidern kann, nämlich auf Krishna. Ist ein Liebesbuch. Es geht um die Kunst zu lieben, Hare Krishna. Ein nächstes Wort, worum es geht, ist Rasa. Rasa ist ein ganz wichtiges Wort. Was ist wohl Rasa? Viele von uns gebrauchen dieses Wort sehr schnell mal. Rasa sagt, ist so etwas wie ein Saft, der uns einen ganz bestimmten Geschmack gibt. Beziehungen, die wir in dieser Welt haben, erzeugen einen Geschmack, einen Rasa sozusagen. Rasa ist nicht, wie es oft von uns im Krishna-Bewusstsein gesagt wird, eine Beziehung. Das ist nicht so. Rasa ist der Geschmack, der in einer Beziehung auftritt. Beziehungen sind wie Früchte. Und Rasa ist wie der Saft in diesen Früchten, nachdem man sich sehnt, nachdem man sucht. Es gibt in der Welt so weltlichen Rasa, aber uns soll es gehen in unserem Seminar um einen völlig spirituellen Geschmack. Der weltliche Rasa hat zwei Eigenschaften.
Erstmal sagt man, ist der Boga von Boga und Tyaga gekennzeichnet. Also, der weltliche Geschmack wird gefunden, wenn man materielle Sinnbefriedigung hat.
Und dann ein weiteres Symptom ist, weil man nach einer gewissen Zeit merkt, dass der materielle Sinngenuss einen nicht zufrieden stellt. Deswegen löst man sich von dem materiellen Sinngenuss und geht in eine andere Richtung. Man entsagt ihm. Ein gutes Beispiel ist ein Geschäftsmann, der mit großer Leidenschaft sich in das Geschäftliche hineinstürzt. Wolfgang hat mit vielen Geschäftsleuten beruflich zu tun und kennt bestimmt diese leidenschaftliche Mentalität von Geschäftsleuten, die da unbedingt jetzt aus ihrem geschäftlichen Treiben einen Nektar ziehen wollen und dann aber nach einer gewissen Zeit merken, das geht nicht und sich zurückziehen. Oder viele Menschen tauchen auch in der Welt in den Bereich der Sexualität hinein, bemühen sich dort, also sind dort unglaublich aktiv und werden in einer gewissen Zeit zölibatär und sagen, das wird mir hier zu unterbunden, das ist nicht schön. Dieses Boga Tyaga, das war also einmal genießt und sich dann zurückzieht, sind ja zwei Eigenschaften des materiellen Genusses. Nicht daran, weil materieller Genuss immer eine bestimmte Eigenschaft hat. Es ist Chapala. Chapala heißt, es ist sehr flackerhaft. Die Schriften sagen, dass es drei verschiedene Stufen vom materiellen Genuss gibt. Erstmal, man wünscht sich etwas und kriegt es nicht, dann ist man frustriert. Das zweite ist, man wünscht sich materiellen Genuss und bekommt ihn, aber erfüllt nicht die Erwartung, dann ist man auch frustriert. Der dritte Möglichkeit vom materiellen Genuss ist, man wünscht sich materiellen Genuss, man bekommt ihn, es erfüllt auch die Erwartung, aber es ist Chapala, flackerhaft. Dann ist man auch frustriert. Man hat ihn für eine gewisse Zeit und dann ist er wieder weg. Haribol. So, der Bhakti Rasa nun unterscheidet sich. Es ist ein spiritueller Geschmack. Und in der Bhagavad Gita wird gesagt, dass dieser spirituelle Geschmack die Eigenschaft von Amrita hat. Amrita heißt einmal Nektar, heißt aber zum Zweiten, es ist unsterblich, es ist ewig. Wenn man nur ein bisschen von diesem spirituellen Wohlgeschmack, dem ekstatischen Gefühl des Krishna-Bewusstseins hat, wird an dieser Wohlgeschmack begleiten durch die verschiedenen Inkarnationen, die man macht als Mensch. Wir haben vielleicht jetzt ein bisschen Bhakti, ein bisschen Rasamrita, ein bisschen von diesem Rasa, von diesem Wohlgeschmack des hingebungsvollen Dienstes, den wir genießen können. Wir werden in jedem Fall, auch wenn wir noch einmal Geburt nehmen oder noch zweimal Geburt nehmen oder noch dreimal Geburt nehmen, diesen Wohlgeschmack auf unsere Reise mitnehmen und der wird uns erhalten bleiben. Macht also so viel wie möglich von diesem unsterblichen Rasa, also ihr müsst ihn kosten, so viel wie möglich, sodass ihr niemals aufhört, euch im spirituellen Leben zu beschäftigen. Das geht euch, geht immer mit. Sindhu heißt so viel wie Ozean. Nicht? Es geht also in diesem Werk um Bhakti, Liebe zu Gott, welches einen bestimmten Wohlgeschmack mit sich bringt, der ewig ist, und von diesem Wohlgeschmack gibt es ozeanweise etwas. Hare Krishna. Liebe Freudensucher, die ihr nach langer Zeit zu diesem Seminar gekommen seid, ihr seid richtig. Hier gibt es den Wohlgeschmack, nach dem ihr euch seit Jahrtausenden von Jahren schon seht, den Wohlgeschmack in Bezug zu Gott, der über den sogenannten materiellen Freuden liegt. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Danach, ich möchte dann nämlich gleich in die glücksverheißende Anrufung hineingehen von diesem Vers, von diesem Buch. Ein spirituelles Buch hat immer eine glücksverheißende Anrufung und ich möchte, bevor wir anfangen, mit dieser Anrufung beginnen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ich glaube, der Buchtitel ist uns klar. Ne? Bhakti Rasamrita Sindhu. Schön. Darf ich mich hinsetzen? Wir werden heute Morgen nur diese Anrufung mitnehmen, weil ich es für sehr wichtig halte, dass wir den Heiligen Text entschlüsseln, indem wir die Anrufung nehmen. Eine Anrufung heißt Mangalacharan. Mangalacharan.
Mangala heißt Glücksverhalten. Mangala. Ja. Das Wort kann ich noch nicht so gut kennen. Chara, Charanam. Wir haben es aber in der Veda-Akademie zwei Sanskrit-Schülerinnen, die werden das bald beherrschen, diese schwierigen Sachen.
Eine glücksverheißende Anrufung ist sehr, sehr wichtig, wenn man einen heiligen Text macht. In der glücksverheißenden Anrufung bittet der Autor um Segen. Denn er wird jetzt etwas total Heiliges schreiben. Er wird nicht etwas Theoretisches schreiben. Er wird etwas Praktisches seinen Lesern geben, wie die von der materiellen zur spirituellen Ebene kommen. Und er muss jetzt erstmal eine glücksverheißende Atmosphäre machen, in der das stattfindet. Das ist also auch im, sagen wir mal, bevor wir anfangen zu sprechen, tun wir ein Mangalacharanam sprechen, das heißt glücksverheißende Verse. Und Rupa Goswami macht das auch. Sein erster Vers heißt Akila Lasamrita Muti Pras Shramaruchiru Datara Kapali Kalitasyama Lalito Rara Preyang Viduru Jayati. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, soll verherrlicht werden. Und dann wird beschrieben, dann sagt er, wie Krishna durch seine Eigenschaft mit unbegrenzt vielen Lebewesen Beziehungen aufzunehmen und in diesen Beziehungen den Lebewesen transzendentalen Wohlgeschmack zu geben, wie Krishna durch diese Eigenschaft verherrlicht wird. Krishnas Eigenschaft, wegen der er besonders gepriesen wird, ist Akila Rasamrita Murti. Das ist die Form, die er unbegrenzt viele Beziehungen zu den Lebewesen aufnehmen kann, in denen es Rasa gibt, transzendentalen Wohlgeschmack. Srila Prabhupada erläutert, dass Krishna mehrere Formen hat, zum Beispiel die Narayan-Form, die Form, aus der diese Welt hervorgegangen ist, in der er und aus denen alle Lebewesen in dieser Welt hervorgegangen ist. In dieser Form hat Krishna eine majestätische Gesinnung. Aber der Krishna, der die Ursache selbst von Narayan bildet, ist da jemand, der Sweetness, Madhurya, süße Beziehungen austauscht. Krishna in seiner Narayan-Form ist wie ein Richter, der im Gerichtshof sitzt und sich nach strengen Gesetzmäßigkeiten nähern lässt. Man muss sagen, eure Ehren, Hochwürden und so weiter und so fort. Krishna jedoch in seiner ursprünglichen Form als Vrindavan Krishna ist die Persönlichkeit, die uns einlädt, in seiner privaten Atmosphäre ihm zu begegnen. Wer Gott in seiner privaten Atmosphäre begegnet, wird den süßen Aspekt des Herrn kennenlernen, den, sagen wir mal, Aspekt, wo er voller Liebe ist zu seinen Devotees. Er wird nicht den formellen Narayan-Aspekt kennenlernen. Der zweite Vers sagt, obwohl ich der Niedrigste unter den Menschen bin und eigentlich kein Wissen besitze, wurde mir die Inspiration, diese transzendentale Literatur über hingebungsvolles Dienen zu schreiben, gegeben. die wurde mir gegeben von Sri Chaitanya Mahaprabhu und deswegen bringe ich meine Ehrbietung den Lotusfüßen von Sri Chaitanya Mahaprabhu dar, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der mir die Chance gegeben hat, diese Bücher zu schreiben. Das ist der zweite Vers. In diesem zweiten Vers beschreibt Srila Rupa Goswami seine Dankbarkeit Chaitanya Mahaprabhu, der ihn in der Begegnung, von der wir vorhin gehört haben, gesagt hat, du kannst, so sind die transzendentalen Themen, ich ermächtige dich hiermit, diese Themen niederzuschreiben. Und der dritte Vers, in diesem dritten Vers schreibt Rupa Goswami seine Ehrbietung an seinen spirituellen Meister. Wenn er eine glücksverheißende Anrufung macht, geht man zuerst, beschreibt man Gottes Größe, dann die Inspiration, die von ihm kommt, und dann gehen wir gleich zum Guru und bringen unsere Ehrbietung dem Guru dar. Er betet darum, dass er, nämlich sein spiritueller Meister, mit diesem Werk ganz und gar mit ihm zufrieden ist. Im vierten Vers nun wendet sich Rupa Goswami an seine Zuhörerschaft, allen Devotees. Krishna, Lord Chaitanya, sein Guru, und jetzt beschreibt er die geweihten Krishnas. Er beschreibt euch, seine Zuhörerschaft, und vergleicht diese Devotees mit Haifischen. Ihr werdet mit Haifischen verglichen. Ich weiß nicht, wie froh ihr über diesen Vergleich seid. Shrishtikata, du bist wie ein Haifisch, nach Rupa Goswamis Analyse. Warum? Weil Haifische, genau wie die Devotees, drei Eigenschaften besitzen. Die erste Eigenschaft ist, dass ein Haifisch nur im Ozean lebt. Die zweite Eigenschaft ist, dass ein Haifisch niemals in den Fluss hinein schwimmt. Und die dritte Eigenschaft ist, dass ein Haifisch eigentlich niemals in dem Netz eines Fischers landet. Ihr wisst vielleicht aus der Haifischjagd, man muss die taponieren. Die können alle Fische, alle Netze zerreißen. Was bedeutet das? Inwiefern sind die Devotees wie Haifische? Das erste ist, genau wie der Haifisch nur immer im Ozean ist, so verlässt ein Devotee niemals den Ozean des Krishna-Bewusstseins. Wenn man mich einmal fragt, was für mich als die Schüler von Prabhupada die hervorragendste Eigenschaft von Schüler Prabhupada ist, so ist es, dass er immer in Krishna lebt, wie ein Haifisch, der immer im Ozean ist. In dem Augenblick, wo ein Devotee aus dem Ozean des Krishna-Bewusstseins hinausgeht, das folgt daraus, in diesem Augenblick wird der Devotee tot werden, er wird uninspiriert werden, er wird vielleicht sich an politischen Dingen, für politische Diskussionen interessieren, mit Schwierigkeiten und Fehler finden. Ein Devotee, ein echter Devotee, muss immer im Ozean des Krishna-Bewusstseins bleiben. Er muss sein Geist wie ein Fisch, der immer im Wasser ist, immer in das nektarhafte Bhakti-Meer hineingeben. Sonst wird der Devotee zappeln am Land des materiellen Lebens. Der nächste Punkt ist, dass der Devotee wie ein Haifisch sich nie in die Flüsse hineinbegibt. Was sind Flüsse? Die Flüsse sind die unpersönlichen Spekulationen und andere Pfade der Selbstverwirklichung. Alle Pfade der Selbstverwirklichung münden letztendlich in den Ozean der Bhakti oder der Liebe zu Gott ein. Statt dass man sich mit anderen Pfaden beschäftigt, tut ein Devotee sich ausschließlich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Das kann für uns bedeuten, dass wir uns vielleicht mit Vastu nur gelegentlich, das ist nicht für uns das Höchste, Vastu oder Astrologie oder Yoga, was wir vielleicht machen, damit unser physischer Körper nicht
einschläft und so weiter. Das sind für uns, das sind Flüsse, die nicht mit dem Ozean gleichzusetzen sind. Alles, was es im großen Bereich der Selbstverwirklichung geht, mündet schließlich oder muss münden in den Ozean der Liebe zu Gott. Ein Devotee darf sich niemals in diesen Flüssen aufhalten, denn er ist wie ein Haifisch. Er muss immer zur Essenz, zum Ozean gehen. Und die dritte Eigenschaft von einem Devotee ist, dass er sich niemals fangen lässt von dem Netz Mayas. Genau wie ein Haifisch sich niemals von den Netzen fangen lässt, so sollte sich ein Devotee niemals von den Schlingen von Geburt und Tod fangen lassen. Somit können wir also Rupa Goswamis Analogie von den Haifisch verstehen. Ein Devotee ist immer im Ozean des Mahjan-Daseins, er tut sich niemals mit den Flüssen der Selbstverwirklichung beschäftigen, sondern immer mit dem Bhakti-Ozean. Und da er so tief in dem Ozean der Bhakti schwimmt, kann er nicht von den oberflächlichen Fangmaschen von Geburt und Tod oder von Maya gefangen werden. Das ist, was Rupa Goswami mit dem Begriff Sindhu, Ozean, ausdrücken möchte. Ja, ein Devotee ist wie ein Fisch im Ozean, ein Haifisch im Ozean der Bhakti und deswegen auf diese drei Arten und Weisen beschützt. Der fünfte Vers, sagt er, er möchte das, bittet Rupa Goswami darum, dass sein Werk nicht von weltlicher Logik erschüttert wird. Bhakti oder hingebungsvolles Dienen ist immer über weltlicher Logik. Wenn man mit weltlicher Logik und weltlichen Argumenten kommt, kann man einen Devotee ins Wanken bringen, der nicht sehr tief in seinem Krishna-Bewusstsein ist. Ein Devotee jedoch, der tief im Ozean des hingebungsvollen Dienstes schwimmt, kann nicht gestört werden dadurch. Ein Vulkan ist auf dem Land vielleicht sehr hart und macht Feuer ausbreiten. So sind auch weltliche Argumente und Theorien sehr schwierig für einen Devotee, der sich mit ihm beschäftigt. Zum Beispiel haben wir im Augenblick in unserer Bewegung ist so, dass wir es vielleicht vermieden haben, ganz tief einzutauchen in den Ozean und dass deswegen viele Devotees von Psychologie erschüttert werden. Manche Psychologen sagen, die Devotees sind Klemmis. Klemmis ist ein Studentenausdruck für Verklemmte. Manche sagen, sie sind Neurotiker. Und es gibt Devotees, die nicht so tief im Bhakti-Ozean drin sind, die von diesen Argumenten gestört werden und erschüttert werden. Doch ein Devotee, der tief ist im Krishna-Bewusstsein, bei ihm ist es so, dass er im Ozean des hingebungsvollen Dienstes schwimmt und diese Vulkanausbrüche, wie Vulkanausbrüche sind, die unter Wasser geschehen. Es ist nicht sehr schwierig. Es ist nicht sehr, sehr eindrucksvoll. Wenn so ein unter Wasser ein Kahn losgeht, verzischt es ein bisschen, vielleicht für 20 Meter oder 50 Meter oder 100 Meter, aber der Ozean versorgt ihn schon, den Vulkan. Genauso bittet Rupa Goswami darum, dass die Vulkanausbrüche von weltlichen Logikern und weltlichen Argumenten, die gegen die Bhakti sind, im Keim erstickt werden durch den Ozean der Bhakti. Der sechste Vers, im sechsten Vers spricht Rupa Goswami sehr, sehr demütig darüber, dass alles, was er jetzt schreiben wird, nur durch die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu möglich ist. Ein Prediger im Krishna-Bewusstsein oder ein Devotee im Krishna-Bewusstsein muss immer wieder aufwachen und sich als ein Instrument, zum Beispiel wir sind in einer Phase in unserem deutschen Predigen, wo wir uns sehr intensiv bemühen müssen, um ein Instrumentenbewusstsein, dass wir uns sehen als Instrumente in dem in Krishnas oder Lord Chaitanyas Hand. Prabhupada sagt über diese Demut: Diese Demut sollte die Grundhaltung aller Prediger im Krishna-Bewusstsein sein. Sie sollten dem Fußstapfen von Srila Rupa Goswami folgen. Wir sollten niemals der Ansicht sein, wir wären große, bedeutende Persönlichkeiten oder Prediger, sondern wir sollten immer verstehen, dass wir nur Instrumente sind in den Händen der vorangegangenen Acharyas. Und indem wir einfach ihren Fußstapfen folgen, können wir vielleicht etwas zum Nutzen der leidenden Menschheit unternehmen. Gut. Das sind, nachdem Rupa Goswami das gegeben hat, hierüber gesprochen hat, gibt er einen kurzen Überblick über das Gesamtwerk. Und ich möchte euch diesen Überblick kurz geben. Genau wie ein richtiger Ozean ist auch dieses Buch zu betrachten. Ein Ozean hat vier Teile: den östlichen Teil, den südlichen Teil, den westlichen Teil und den nördlichen Teil. Und in diesem Ozean, so könnt ihr euch Rupa Goswamis Werk vorstellen. Haben wir genug Papier, der Gada? Also ich kann wohl ungenügend schreiben, oder?
Ja. Wenn hier
dann ist
diesen östlichen Teil.
Westen.
Osten ist hier. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ihr wollt. Osten hier, Süden hier.
Mal du doch, wenn du das besser weißt. Wir brauchen vier Teile.
Aber vielleicht eine neue Zeit.
Ja, vielleicht.
Also mein Vorschlag wäre so, dann geht im Osten.
Bei mir wird genau andersrum gewesen, aber schön. So ist auch, danke. So ist auch der, so wie also ein Ozean in vier Bereiche aufgeteilt wird, so ist auch das Werk in vier Bereiche aufgeteilt. Und zwar gibt es hier den östlichen Teil, wo die verschiedenen Arten der Bhakti dargeteilt, dargestellt werden. Sorry. Erstmal gibt es einen Überblick. Und dann gibt es Sadhana Bhakti, das Bhakti in der Praxis, wie verhält man sich als Bhakta. Dann gibt es das Bhava Bhakti, wie tut man Bhakti ausüben, wenn man mit Liebe, mit Ekstase erfüllt ist. Und dann Prema Bhakti. Prema Bhakti. Wie tut man Liebe auf der höchsten Stufe ausüben? Nicht dieses, das sind die vier Wellen sozusagen im östlichen Ozean, Teil des Ozeans der Hingabe. Nicht? Es gibt Wellen, große Flutwellen. Die erste ist Sadhana, ich will mal den Überblick hier ausschließen. Ich habe jetzt zwei Karten, also das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber ihr könnt die, glaube ich, miteinander verschmelzen.
Dann fängt man an mit dem hingebungsvollen Dienst in Sadhana. Man praktiziert. Schließlich entwickelt man Ekstase. Wie sieht das aus? Was geschieht dann? Schließlich entwickelt man reife Liebe zu Krishna. Das ist der erste, der östliche Teil dieses Ozeans. Der südliche Teil, da geht es um Rasa, um diesen Wohlgeschmack. Was sind die verschiedenen Aspekte des Rasas oder Wohlgeschmacks? Da geht es um fünf Wellen. Vibhava, Anubhava, Sattvika-Bhava, Vyabhichara-Vibhava, Stai-Bhava. Ich weiß, dass das bisher in unserer Bewegung noch nicht so besprochen wurde. Man hatte immer nur in diesem Teil des Bhakti-Rasamritas Hindus durchgenommen. Einige meiner Gottbrüder sind auch bis zum südlichen Teil gekommen, aber es war, ihr werdet überrascht sein, wenn ihr das hört. Rasa oder Liebe zu Krishna oder dieser Wohlgeschmack im Krishna-Bewusstsein setzt sich aus fünf verschiedenen Eigenschaften zusammen. Ich könnte euch ein Beispiel geben von einem Honig. In einem Honig, da gibt es einen Enzian-Geschmack, einen Ringelblumengeschmack, einen tanzhaften Geschmack, der Fichtengeschmack. So gibt es in bestimmten Honigen verschiedene Geschmackssorten. Diese Honige, die diesen Geschmack haben, die werden zu sehr köstlichen Honigen. So ist auch Krishna-Bewusstsein nur dann vollständig, wenn es diese verschiedenen Elemente gibt, die sehr wissenschaftlich und sehr psychologisch sind. Wir gehen hier in eine Psychologie des Wohlgeschmacks hinein. Keine Angst, ich werde auch Beispiele geben. Es wird nicht so technisch sein, wie es hier auf dieser Liste aussieht. Wir werden zum westlichen Teil des Ozeans kommen, wo es um die verschiedenen Beziehungen zu Krishna geht. Neutrale Liebe, Dienertum, brüderliche Liebe, elterliche Liebe und eheliche Liebe. Und wir werden schließlich den nördlichen Ozeanteil durchnehmen, wo es um die verschiedenen sekundären Beziehungen zu Krishna geht, wo man lacht, wo man erstaunt ist, wo es um Ritterlichkeit geht, Mitleid, Zorn, Angst, Abscheu. Können nicht so anfangen. Also bitte seid um 11 Uhr da. Ich werde auch mein Bestes geben. Ich hoffe, dass es heute schon gelingt, ja, ich wirklich sehr pünktlich bin, aber selbst wenn es heute nicht gelingen sollte, ab morgen sind wir voll im Rhythmus. Also lasst uns heute mal uns anstrengen. Heute ist der Probetag, denn heute ist ein Festtag. Dann sind noch so viele andere Dinge in der Luft, die erfüllt werden müssen. Gut, ich bin jedenfalls sehr enthusiastisch heute, also mit euch zu sein. Ich möchte euch auch wirklich inspirieren, dass ihr die Woche hier richtig ausnutzt. Ihr seid jetzt gerade erst noch angekommen und noch ein bisschen vom Reisen durcheinander und rastbedürftig und so weiter. Das ist gut verständlich. Aber es wäre gut, wenn ihr euch möglichst bald einpendelt, sodass wir gemeinsam ein Morgenprogramm machen können und gemeinsam ein Abendprogramm machen können. Das ist wirklich ein spirituelles Thema. Man kann dieses Thema besser verstehen, wenn man spirituell inspiriert ist, wenn man auf einer Ebene ist, wo die Erscheinungsweise in der Unwissenheit und Leidenschaft ganz weit weg sind, vielleicht in der Elbe davon spülen und nicht. Denn dann wird es Ihnen das Thema richtig reinkommen. Gut. Damit bin ich ans vorläufige Ende gekommen. Wir haben noch 7 Minuten. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen?
Der Daten? Ich habe das nur so in der Erinnerung, dass mir jemand gesagt hätte, da draußen sagte, der erste Teil des Nektar der Hingabe, der wäre da zum Studium und da könnte man darüber diskutieren und so weiter. Während der zweite Teil wäre einfach zum Hören. Gibt es da solche?
Prabhupada hat sicherlich darüber gesprochen, dass, sagen wir mal, manche Dinge sich den Argumenten entziehen. Nicht? Er hat ein Vers zitiert aus dem Mahabharata, wo es heißt, dass die eigentliche Wahrheit, religiöse Wahrheit im Herzen der selbstverwirklichten Seelen sind, der Mahatma, dass sich aber dass sich diese religiösen Wahrheiten nicht durch intellektuelles Diskutieren feststellen lassen. Nicht? Denn diese intellektuelle Gedankenkraft kann niemals, auch wenn sie sich noch so sehr streckt, in transzendentale Themen hineinkommen. Nicht möglich. Immer zu kurz. Ganz gleich, wie hoch man geht. Und sicherlich geht es hier dann um Themen, die muss man erfahren. Wenn ihr zum Beispiel hier nachher über die Bestandteile von Rasa sprecht, wenn wir da sprechen und über diese Ekstasen sprechen, dann werden wir richtig auch gewarnt, dass wir unsere Erfahrungen, die vielleicht ähnlich aussehen, nicht gleichsetzen mit diesen spirituellen Erfahrungen, die nur möglich sind, wenn wir von der spirituellen Energie erfasst werden.
Ich würde eine weitere Aufgabe in deutscher Sprache geben.
Von Nektar der Hingabe, das wäre sehr, sehr gut. Das wäre sehr gut. Ich nehme schon an, dass wir wohl irgendwann dorthin kommen. Wir können es ja so machen. Die Besucher des Seminars können ja eine Petition unterschreiben, dass wir sagen, lieber WDT, wir waren beim Seminar, wir finden das Thema gut, dieses Thema muss nachgedrückt werden. Das können wir ja machen. Ich glaube, dass es den Wunsch von WDT sehr freuen würde, einfach ein Feedback zu hören über dieses Werk und dann vielleicht so etwas kommen.
Eine Frage, die ich das wüsste, wer wäre an einer Fotokopie interessiert, also jemand, der schon Seminar begleiten kann, mitgelesen werden könnte? Oder hat sich das auch? Also,
aber Jochen, du bist ja bald weg schon, oder?
Ja.
Heute Abend doch, oder?
Ja.
Wie viel sind
es?
Ich hätte also noch einen Vorschlag, dass es nicht abgedruckt wird, dass es nicht neu besetzt wird.
Ja.
Also ich habe zu Hause nicht das gelesen, aber ich dachte, es ist nicht wirklich neu besetzt.
Ja.
Jetzt
ja,
zum Beispiel nach deinem Seminar. Und wenn ich denke, dass diese Besetzung der Besetzung in diesem Buch mit der Barbaren gemacht wurde, was ist das, was du herausgegeben hast?
Meine Schicksal.
Ja, meine Schicksal. Das ist so arm besetzt. Ich meine, die Sprache nach. Es ist ein menschliches Thema, denke ich.
Ja.
Aber es ist so anders.
Ja. Okay. Ich würde nur auf den Baden, wie gesagt, das ist auch der Plan von BBT, soll neu übersetzt werden. Ja. Nimmt die Gelegenheit wahr, ausreichend viel zu lachen. Hier kann man unglaublich gut lachen. Das ist so eine winter Deutschland, wo das Rasten absolut Spaß macht. Also, man kann wieder sehr wichtig sein, damit ihr das alles aufnehmen könnt. Also, sorry, dass ich so pragmatisch bin.
Ich hätte noch eine Frage für den Jugendrechten.
Ja.
Es gibt doch diese schönen Geschichten von dem Mann, der ein Schatz im Haus sucht, qualifiziert. Diese Einteilung hier ist etwas damit zu tun.
Ja. Nein, eigentlich nicht. In der Geschichte, auf die sich Nityananda Priya beruft, wird eine Analogie gegeben, die uns hilft, zu verstehen, wie man Liebe zu Krishna erlangt. Nämlich, indem man vom Osten gräbt, wird man den Schatz unterm Haus, das heißt im eigenen Leben, bei sich selber finden. Dieser Weg ist von Osten ist der Weg der Bhakti. Das hat nichts damit zu tun. Und dass jetzt vom Osten hier Sadhan, Bhava und Prema Bhakti gehandelt wird und dann
wie geht's weiter? Vom Süden die Rasa und so weiter. Ja? Schön, dann würde ich euch jetzt empfehlen, dass wir hier auch aufhören. Es geht dann weiter um ein außergewöhnliches Treffen hatten, das nicht, wo die Bodhis aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, nicht aus ganz Deutschland, als Goloka-Dame das hier, von hier und noch einige Gäste aus anderen Teilen Deutschlands. Das Treffen geht noch jetzt ein bisschen weiter. Ich musste und wollte auch daran teilnehmen, weil es ein sehr wichtiges Treffen ist. Und das war aber nur auf heute begrenzt. Heute, als ich mit euch sprach und euch bat, rechtzeitig zu kommen, habe ich gleich gesagt, vielleicht werde ich ein bisschen später sein. Das ist also wirklich nur heute. Jetzt sind wir in dem normalen Rhythmus drin. Ich bin frei, wie die Sonne, die aus den Wolken hervorgebrochen ist. Und wir können uns dann mit dem Seminar beschäftigen. Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Gedanken ein bisschen sammeln, dass wir einen kleinen Kirtan machen oder Bhajan. So, wir haben heute Morgen uns mit der Mangal Archana, mit der glücksverheißenden Anrufung, die es für dieses Buch gibt, auseinander oder haben das gehört. Eine glücksverheißende Anrufung hat immer drei Ziele. Zunächst einmal wird das Objekt des Buches, die Absicht des Buches definiert. Als zweites werden Ehrbietungen dargebracht. Und als drittes werden Segnungen gegeben. Jemand, der dieses Buch sieht, liest, das Krishna und das Bhaktiya Samhita Sindhu, er bekommt eine Segnung. Er wird mit Sicherheit Liebe zu Krishna entdecken. Wir haben auch heute darüber gesprochen, wir haben auch darüber gehört, was es bedeutet, Ehrbietung darzubringen. Es wurden einige Ehrbietungen dargebracht. Und jetzt wollen wir uns mit dem Text auseinandersetzen oder befassen, der das Ziel, den Sinn und Zweck dieses Buches definiert. Ich habe diesen Text für euch niederschreiben lassen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir ihn einmal richtig durchnehmen. Darf ich euch bitten, mit mir zusammen diesen Text zu chanten? Anya bilashita shunyam yana kamalana kritam amukuryena krishnanu silam bhaktyuttama. Wunderschöner Text, in dem eine Definition darüber gegeben wird, was hingebungsvoller Dienst ist. Ich will ihn euch übersetzen. Wenn sich erstklassiger, hingebungsvoller Dienst entwickelt, muss man von allen Mitteln wünschen und wissen, dass man durch die monistische Philosophie erlangt hat und vom fruchtbringenden Handeln frei sein. Der Gottgeweihte muss Krishna unablässig in einer wohlgesinnten Haltung so dienen, wie es Krishna wünscht. Ich habe eine andere Übersetzung von diesem Text, die ich euch auch vorlesen möchte. Uttama Bhakti oder höhere Bhakti, die höhere Hingabe, wird beschrieben als eine völlige Abwesenheit von jeder Art von Wunsch, außer dem Wunsch, Krishna Glück zu verschaffen, der nicht bedeckt ist von dem Wunsch nach fruchtbringenden, also von dem fruchtbringenden Wunsch oder dem Wunsch nach Wissen. Hingebungsvolles Dienen besteht aus
Tätigkeiten von Körper, Geist und Worten, die zur Freude von Krishna bestimmt sind. Ganz kurz durch den Text hindurchgehen.
Es ist interessant, bei diesem Text geht es in der Definition, kommt die erste, die wichtigste Definition im zweiten Teil. Und die zweitwichtigste im ersten Teil. Im ersten Teil, oder im zweiten Teil, wo die wichtigsten Definitionen drin sind, wird zunächst einmal gesagt, Anukul Jena. Das heißt, Anukul Jena Krishna Nu, etwas, was förderlich ist für Krishna. Für Krishnas Freude, können wir sagen. Für Krishnas Freude. Und Anushilanam heißt
sofort Aktivitäten.
Also zu Krishnas Freude, Aktivitäten, Anushilanam. Anu heißt das, was folgt, und Shilanam
eine Kultivierung. Und das dritte ist sofort ja, das sind die beiden Definitionen, die hier sind. Bhakti Uttama heißt reine Hingabe, wird so genannt. Also es gibt jedoch noch ein anderes ein drittes Merkmal, was wir hier oben finden,
nämlich es muss frei sein, Anja oder Abilas heißt Wünsche, Shunyam heißt ohne Wünsche, und hier werden die Wünsche dann näher definiert, Jana und Karma. Wünsche nach Wissen und Wünsche nach den Früchten von Aktivitäten. Hingebungsvolles Dienen sind also Aktivitäten, die für Krishnas Freude ausgeführt werden, und wobei man frei ist von Wünschen, könnte man sagen Wunschfreiheit, Wunschfreiheit. Insbesondere Wünsche auf Jana und auf Karma.
Ich will das jetzt ein bisschen deutlicher erklären. Diejenigen, die aber diesen Text noch weiter nachlesen wollen, können ihn finden im Madhya Lila des Chaitanya Charitamrita. Hier habe ich sie auch. Kapitel 19, Text 167. Wir werden jetzt diese drei Dinge im Einzelnen einmal analysieren. Zunächst einmal würde ich sehr gerne Anushilanam, diesen Begriff, definieren.
Es geht hier wirklich von hinten nach vorne. Anushilanam heißt Aktivitäten, Anukuljena für Krishna und Anyavilashita Shunyam, frei von anderen Wünschen.
Wir fangen also hier unten jetzt an. Anushilanam. Hoffentlich ist das ein bisschen, es wird gleich klar werden, keine Angst, das ist ein bisschen der Brainknacker am Anfang des Seminars. Anushilanam heißt eine Art von Kultivation. Kultivation findet normalerweise statt, indem man etwas tut, im hingebungsvollen Dienst, die sogenannten Dus.
Und Kultivation heißt auch, dass man bestimmte andere Dinge unterlässt, die Don'ts. Könnte mir vielleicht jemand von euch sagen, was wir tun im hingebungsvollen Dienst? Was fällt euch da ein?
Was tut man? zum Beispiel.
Aber
Prasadam essen und es danach verdauen. Heute Morgen. Man hört, man chantet, man liebt. Gemeinschaft haben, ja.
Aha.
Ehrerbietung, ja. Was unterlässt man? Was tut man nicht?
Gemeinschaft mit Gott geweiht.
Man die Gemeinschaft von Gott geweiht auch. Man hat man hat keine Gemeinschaft mit nicht Gott geweiht. Mhm. Fleisch essen, Eier. Diese vier Prinzipien hält man ein, also man hat keine unzulässige Sexualität. Jede Bemühung, das muss einem klar sein, hat Dinge, die man tut und Dinge, die man nicht tut. Es gibt jetzt jedoch auch eine zweite wichtige Betrachtung, für die für uns, wenn wir uns mit Aktivitäten beschäftigen im spirituellen Leben. Da sind nicht nur die Do's und die Don'ts wichtig, sondern es geht auch um eine, wie soll ich mich ausdrücken, um zwei Bereiche von Aktivitäten. Jede Aktivität hat einen äußeren Bereich. Man nennt diesen Aktivitätsbereich Pravrityatma, was man mit dem Körper tut und mit den Worten tut. Nicht? Ich zum Beispiel stehe hier vor euch und der, was ich gerade tue, ich spreche und ich bewege meine Hände dazu. Das ist der äußere Bereich meiner Tätigkeit. Dieser Bereich hat jedoch auch noch einen inneren, oder Tätigkeiten haben jedoch einen inneren Bereich. Das ist das Kontemplative. Im hingebungsvollen Dienst oder im Krishna-Bewusstsein kommt es darauf an, oder bei Krishna-bewussten Tätigkeiten, das ist jetzt eine Definition, die wir durchlegen. Es kommt dabei darauf an, den Pravidyatmak-Aspekt. Pravidyatmak-Aspekt einer Tätigkeit. Das ist der äußere Aspekt, würde ich sagen. Äußere Aspekt. Da beschäftigt man den Körper und die Worte. Beim hingebungsvollen Dienst kommt es darauf an, dass ich von Pravrityatmak auf den Nivrityatmak, Aspekt hinkomme. Hier beschäftige ich den Geist. Wenn wir also davon von Anushilanam sprechen, der wichtigsten und ersten Einteilung des hingebungsvollen Dienstes, geht es hier um Aktivitäten des Körpers und der Worte, die den äußeren Aspekt einer Tätigkeit ausmachen und um die Tätigkeiten, die den Geist beinhalten. Ich persönlich denke, dass sehr oft die Bodhis, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, dies nur auf einer äußeren Ebene tun. Das heißt, sie beschäftigen ihren Körper und die Worte, aber haben keine innere Kontemplation dabei, keine innere Haltung, keine Meditation. Wir werden uns deswegen morgen über Meditationstechniken Gedanken machen, darüber, wie wir den inneren Aspekt, die mentale Kultivierung des Krishna-Bewusstseins erlangen können. Wenn wir Anushilanam machen wollen, das war der erste Punkt beim hingebungsvollen Dienst, Anushilanam, müssen wir also nicht nur den Körper und die Worte beschäftigen, sondern vor allen Dingen auch den Geist. Mein spiritueller Meister sagte einmal, Devotee, das bedeutet der Geist. Nicht, dass man sich innerlich beschäftigt und einsetzt. Nun mögen wir uns die Frage stellen, wie fängt jemand mit Anushilanam an? Mit den spirituellen Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins. Was ist die Ursache? Wie fängt jemand mit diesen spirituellen Tätigkeiten an? Was würdet ihr sagen dazu? Zufällig?
Durch Inspiration von jemandem, der schon
gefangen. Durch Inspiration. Jemand sagt ihm, mach das.
Unbewusst.
Unbewusst. Er fängt einfach unbewusst damit an.
Oder durch Wissen.
Durch Wissen vielleicht. In den Schriften heißt es, dass man hauptsächlich mit anderen Schülern, das heißt spirituellen Tätigkeiten, beginnt, durch die Barmherzigkeit von einem geweihten Krishna. Wenn man einen geweihten Krishna trifft, dann gibt er einem das Wissen, um mit diesen spirituellen Tätigkeiten zu beginnen. Das heißt, das Lebewesen ist auf einer Wanderung von Universum zu Universum beschäftigt und durch die besondere Barmherzigkeit Krishnas findet es einen geweihten Krishnas oder trifft es einen geweihten Krishnas, der ihn inspiriert für diese spirituelle Tätigkeiten. Ihr müsst verstehen, diese Tätigkeiten, die mit dem Körper und den Worten und dem Geist ausgeübt werden, sind ja spirituelle Natur und wir müssen, damit sie in Gang gesetzt werden bei uns, ausgelöst werden bei uns, ein Devoti treffen, der uns überzeugt und der uns überhaupt die Kraft gibt, auf der spirituellen Ebene zu handeln. Seht mal, die meisten Menschen, die es heutzutage gibt, haben ja gar nicht die Kraft, noch das Wissen, noch die Inspiration auf der spirituellen Ebene zu handeln. Und das sind ganz besondere Tätigkeiten, diese Anushilanam-Tätigkeiten, die für Krishna ausgeübt werden, die also eine Ursache brauchen. Srila Prabhupada hat einmal Folgendes dazu gesagt. Alle Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst oder im Krishna-Bewusstsein unterstehen direkt der Aufsicht der spirituellen Energie. Mit anderen Worten, Energie ist eine Art von Kraft und diese Kraft kann durch die Barmherzigkeit des echten spirituellen Meisters und die Krishnas spiritualisiert werden. Im Chaitanya Charitamrita von Krishna das Kaviraj Goswami sagt sich Chaitanya, dass es der mit Glück begünstigte Mensch ist, der durch die Gnade Krishnas mit einem echten spirituellen Meister in Berührung kommt. Demjenigen, dem es mit spirituellem Leben ernst ist, wird von Krishna die Intelligenz gegeben, durch die er mit einem echten spirituellen Meister in Berührung kommt. Und dann macht er durch die Gnade des spirituellen Meisters Fortschritte im Krishna-Bewusstsein. Somit untersteht der gesamte Bereich des Krishna-Bewusstseins unmittelbar der spirituellen Energie, Krishna und dem spirituellen Meister. Dies hat nichts mit der materiellen Welt zu tun. Wenn wir von Krishna sprechen, meinen wir den und so weiter. Dies hat nichts mit der materiellen Welt zu tun. Lass uns bitte darüber nicht einen einzigen Augenblick in Illusion sein. Worüber wir jetzt sprechen werden in unser Bhakti-Rasamrita-Seminar, sind Tätigkeiten, die nicht materiell sind, sondern spirituell. Und die in die ausgelöst werden durch Krishna, der uns einen spirituellen Meister schickt, Srila Prabhupada in unserem Fall, und der diese Tätigkeiten initiiert hat in unserem Leben. Ganz wichtig, das ist der erste Punkt in unserer Definition. Als nächster Punkt, wir haben jetzt Anushilanam, der zweite Punkt, der die Definition ausmacht, ist Anukulyena. Anukulyena. Das heißt, zu Deutsch gesagt, das, was förderlich ist. Förderlich. Für Krishnas Freude. Wenn man etwas tut, was nicht für Krishnas Freude ist in seinen Tätigkeiten, wird man nicht sagen können, dass man Bhakti ausübt. Nur derjenige, der sich bemüht, in seinen Tätigkeiten etwas für Krishnas Freude zu machen, kann Bhakti machen. Zum Beispiel hier sehen wir hinter uns unsere beiden transzendentalen Schulmädchen, Gymnasiastinnen, die machen gerade Tätigkeiten. Was macht ihr gerade? Fruchtgirlanden aufziehen? Sie ziehen Fruchtgirlanden auf. Wie kommen sie dazu, Fruchtgirlanden aufzuziehen? Es ist ganz einfach. sie tun ihren Körper und ihre Worte, also vor ihm habt ihr ein bisschen gelacht vor Freude, also ja, Körper und Worte einsetzen in Krishnas Dienst und auch ihren Geist. Sie überlegen sich, hier muss eine Pflaume hin, da muss eine Feige hin, da eine Rosine und so weiter. Das sind spirituelle Tätigkeiten, die sie ausüben dürfen durch die Barmherzigkeit von Srila Prabhupada. Sonst würden sie vielleicht zu dieser Zeit mit ihren Fingern durch die CD-Sammlung gehen und sich die beste CD aussuchen. Nicht? Jetzt sucht ihr euch Pflaumen und Rosinen aus. Das sind, ihr seid also inspiriert durch die spirituelle Energie. Und wichtig ist hierbei, dass dieser nächste Punkt gemacht wird, Anukul Jena, zur Freude Krishnas, nicht zur eigenen Freude. Es wäre also nicht Bhakti, wenn die beiden denken würden, und danach essen wir das alles selber aus. Das wäre nicht eine richtige Definition von Bhakti, sondern hier wird Krishna zufriedengestellt. Ich bin mir völlig sicher, dass die beiden das machen werden, denn ich kenne sie und das sind sehr nice junge Devotees. Nicht? Aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es muss zu Krishnas Freude gemacht werden. Es gibt in der Vaishnava-Philosophie eine interessante Diskussion. Krishna, so heißt es, liebt es, sich zu bewegen und zu kämpfen. Manchmal schickt, weil er aber in der spirituellen Welt nur seine Devotees findet, gibt er manchmal manchen Devotees den Auftrag, als Dämon in der materiellen Welt zu kommen, die ihn herausfordern und mit ihm kämpfen. So, jetzt ist die Frage, ist das hingebungsvoller Dienst? Ist Hiranyakashipu, der mit Lord Nrisimhadev kämpft, ein Devotee? Weil er bereitet Krishna ja Freude durch seine Tätigkeiten. Oder es gibt Dämonen in dieser Welt, dämonische Menschen mit dämonischen Gesinnungen und Krishna erscheint dann, um die religiösen Prinzipien wieder aufrechtzuerhalten. Diese Dämonen geben Krishna die Möglichkeit zu erscheinen und damit, wie soll ich mich ausdrücken, etwas zu machen, sodass Krishna wirksam werden kann in dieser Welt. Tun die hingebungsvollen Dienst. Versteht ihr überhaupt die verzwickte Frage? Aravananda?
Nein.
Warum nicht?
Die
liebevolle Haltung. Es ist diese liebevolle Haltung. Sie tun es nicht für Krishnas Freude. Es gibt viele alles auch in dieser Welt bezieht sich letztendlich auf Gott und dient ihm und seinen Zielen. Auch das Schlechte in dieser Welt dient eigentlich Gott, sodass wir geläutert werden können und dass wir etwas lernen können. Aber erst dann, wenn jemand etwas tut mit der Absicht, Krishna zufriedenzustellen, ist es Bhakti. Wir müssen, wenn wir hingebungsvolles Dienen ausüben, mit anderen Worten uns Gedanken machen über diesen Punkt, etwas Anukul Jena zu machen, etwas, was Krishna Freude bereitet. Dieser Punkt wird von Jiva Goswami noch einmal anders erläutert. Es gab einmal eine folgende Szene, und zwar war Krishna gerade in Vrindavan erschienen und seine Mutter säugte ihn an ihrer Brust. Krishna war sehr, sehr zufrieden. In diesem Augenblick sah Mutter Yashoda, wie ein bisschen weiter, vielleicht 30 Meter, auf dem Holzfeuerofen die Milch überging. Und sie setzte Krishna ab, um schnell zum Milchtopf zu gehen und Krishna um die Milch zu versorgen. Krishna war sehr, sehr gestört darüber. Krishna biss sich auf die roten Lippen, weinte, sodass von seinen Augen die schwarze Augentusche gewaschen wurde und beschloss, zu den Milchvorräten und Joghurtvorräten von Mutter Yashoda zu gehen und um die Tonkrüge, in denen Milch und Butter war, zu zerschlagen. Er war sehr, sehr böse. Wie würdet ihr die Haltung von Mutter Yashoda, wie würdet ihr die Tätigkeit von Mutter Yashoda bewerten, die Krishna abgesetzt hatte, um sich um den Dings, den Topf zu kümmern, der auf dem Feuer kochte? War das Bhakti oder war das kein Bhakti? Krishna war ja nicht so. Krishna weinte. Ist eine schwierige Diskussion. Warum war es Bhakti? Weil es Bhakti sein muss, weil es hier Mutter Yashoda ist? Oder? Ja, ja. Was Ram Gopal sagt, ist richtig. Mutter Yashoda hatte nur den einen Sinn. Das ist Milch, die für Krishna da kocht. Diese Milch muss vom Überkochen bewahrt werden. Diese Milch war übrigens von einer ganz bestimmten Art von Kühe, die nur ganz bestimmte Kräuter und Darben aßen, damit ihre Milch total würzig wurde. Es war also die super Würzmilch, die da kochte. Und Mutter Yashoda, als sie jetzt Krishna beiseite legte, obwohl Krishna weinte, hatte nur den Einsinn, diese Milch muss ich erhalten. Wenn Krishna die kostet, wird er sich dermaßen freuen, weil es die super Würzmilch ist, dass zufrieden ist. Also wir können sehen, Anukuljena haben wir eben durchgenommen in Form bei den Dämonen, die also nicht den Sinn haben, die zwar Krishna Freude schenken, indem sie, wie soll ich mich ausdrücken, für Krishna, mit Krishna kämpfen und Krishna genießt es. Sie tun kein Bhakti, obwohl sie Krishna Freude geben, denn ihr Sinn ist nicht, dass sie Krishna Freude geben wollen. Während Mutter Yashoda, obwohl sie Krishna keine Freude gibt, sie bereitet ihn, sie setzt ihn ab und Krishna ist wirklich zornig, ist trotzdem als eine große Bhaktin einzustufen, weil sie den Geist hat oder den Sinn hat, Krishna Freude zu tun. Merkt ihr anhand dieser Definition, wie wichtig beim Bhakta, bei der Ausübung von Bhakti, die innere Haltung ist. Merkt ihr, wie zweitrangig das äußere Treiben ist, das äußere Tun. Ich glaube, man merkt es. Ne? Danke. Die nächste Definition von Bhakti.
Ich mache mal hier, ich will nicht so viel, weil wir hier auf der Veda-Akademie ein bisschen arm sind, nicht so viel Sachen verschreiben, also Quelle verschreiben, ist ein Jahr wie sehr echt schön.
Ich werde es mal so behalten. Ihr wisst ja, ich bin ziemlich temperamentvoll, ich kann mich schon empfehlen. Es ging hier jetzt darum, Wunschfreiheit, an Yavila Shita Shonyam zu definieren. Wir haben uns jetzt ausführlich Gedanken gemacht über den Begriff von Anushilanam, das heißt Tätigkeiten. Was bedeutet das? Wir haben einmal die Definition, dass man etwas tut und etwas unterlässt. Die andere Definition war, dass man den Körper und den Geist, den Körper und die Worte beschäftigt. Das sind der äußere Aspekt der Tätigkeiten. Und das zweite war, dass der Geist beschäftigt wird. Wir haben dann als nächstes uns mit dem Begriff Anukuljena auseinandergesetzt. Das heißt, Bhakti muss etwas sein, wo man etwas Bewusstes unternimmt, für die Freude Krishnas, zur Freude Krishnas. Und wir werden jetzt zum dritten Bereich übergehen, der Wunschfreiheit. Könnt ihr mir mal ein anderes Wort geben für Wunschfreiheit?
Wunschlosigkeit,
danke, Friedenheit. Oh ja, du bist ein Genie. Kannst du das vielleicht hier so anbringen? Ich gebe dir mal das Beide. Ich würde sagen, Motivation. Anja heißt andere.
Und Adilas heißt Wünsche. Adilas. Wünsche. Und Ita heißt das Wünschen an sich. Man muss frei sein von anderen Bilasita, das heißt von anderen Wunschheit, von der Eigenschaft, andere Wünsche zu formulieren. Das ist eine weitere Definition von Bhakti. Nun könnte man sagen, ja, Satchinandan Swami, wir haben gelernt, dass diese beiden Wünsche, von denen man bis in tiefster Urgrund frei werden muss, der Motivation, von der man frei werden muss, nicht nur wünschen, sondern was hinter den Wünschen steht, nämlich der Motivation, sich ganz besonders auf zwei Dinge bezieht, die hier unser Madhavananda ansieht. Danke, du bist fast alles. Nämlich Jnana, Wissen und Karma. Ein Devoti sollte sich in keinster Spur Wissen über diese Welt wünschen und auch nicht Karma, das heißt Tätigkeiten, die er ausführt, um gute Ergebnisse in dieser Welt zu erreichen. Mit Jnana ist insbesondere Wissen über diese Welt, also unpersönliches Wissen bestimmt, gemeint. Wissen also darüber, dass ich ein Teil des unpersönlichen Brahmans bin. Das stimmt, aber dieses Wunsch, dieses Wissen kann mir manchmal schädlich sein, sodass ich nicht in der Lage bin zu verstehen, dass meine ewige Haltung eigentlich die Haltung eines Dieners von Krishna ist. Wenn ich einfach nur weiß, ich bin spirituelle Natur, verschieden vom Körper, mache ich mich in ein unpersönliches Brahman hineinbegeben und dort einfach drin bleiben, ohne meine eigentliche spirituelle Natur in Betracht zu ziehen als ein ewiger Diener Krishnas. Mit Karma, frei sein von Karma, sind religiöse Rituale gemeint, mit denen man ein Ziel erreichen will. Zum Beispiel haben wir hier in der Veda-Akademie ein Wissen über Yantras. Es gibt manche Yantras, wenn man sie umkreist, können alle Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist etwas, was nicht förderlich ist für reine Bhakti. Denn mit diesen materiellen Wünschen, die man hat und sich verstrickt, kann man wegkommen vom eigentlichen Pfad des Bhaktis und sich verstricken auf die weltliche Ebene. Was nicht verboten ist auf dem Pfad des Bhaktis, ist, wenn ein Devoti manchmal, um in dieser Welt seinen Dienst auszuüben, bestimmte Dinge von dieser Welt in Anspruch nimmt. Aber wenn ein Devoti in dieser Welt Wissen sagen wir mal Reichtum, also Jnana und Karma beschäftigt, muss er immer eine Formel anwenden. Diese Formel heißt Yukta Vairagya. Mit der Yukta Vairagya Formel kann man davon sprechen, dass diese Dinge einen nicht verstricken. Vairagya heißt Loslösung von allem Materiellen und Yukta heißt das, was die Verbindung, die man schafft. Yukta Vairagya heißt verbundenes Losgelöstsein. Ein Mensch nimmt also die Dinge von dieser Welt nicht an für sich selber, sondern weil er sie in Krishnas Dienst stellt. Gut. Damit haben wir den ersten Teil unseres Seminars gemacht. Ich möchte euch jetzt eine kleine Pause gönnen bis 12:30. Genau, das sind 12 Minuten und dann werden wir über die verschiedenen Einteilungen von Bhakti sprechen. Wir haben jetzt die Definition von Bhakti. Was ist Bhakti? Es geht dabei um Tätigkeiten, die für Krishnas Freude ausgeführt werden.